Ihr zeigt im Filmhaus eine Filmreihe zu Afrofuturismus. Afrofuturismus, was ist das überhaupt? Auf wen geht dieser Begriff zurück?
Also den Begriff Afrofuturismus hat der Kritiker Martin Derry geprägt in den 90er Jahren. Aber eigentlich ist das Phänomen schon älter. So ein Gründungsmoment wird manchmal auch darin gesehen, dass der erste Kuss zwischen einer weißen und einer schwarzen Person im amerikanischen Fernsehen in der Serie Raumschiff Enterprise stattfand, wo eben Commander Uhuru eine schwarze Figur eben als Frau eben dann von Captain Kirk geküsst wurde. Ja, und richtig los ging es dann aber mit diesem afrofuturistischen Inhalten in der schwarzen Popkultur so ab Ende der 60er Jahre. Eine wichtige Figur ist der Jazzmusiker Sun Ra, der auch mit einem Film in der Reihe vorkommen wird. In den 70ern waren dann zum Beispiel die Bands Funkadelic und Parliament, die eben sich ganz stark auf Science Fiction bezogen haben. Da gab es dann eben das Mothership, das war dann eben eine Metapher quasi für die Black Community, von der aus dann eben alles ausgeht. Und da wurde dann so ein ziemlich versponnenes Narrativ auch drumherum gesponnen. Und das hat dann auch Einfluss in die Science-Fiction-Literatur gefunden. Da gibt es zwei sehr wichtige Autorinnen und Autoren, Octavia Butler und Samuel Delaney. Ja, und ab den 80ern gab es dann auch verstärkt schwarze Comics, viel mehr schwarze Science-Fiction-Literatur auch noch. Und inzwischen ist das aus der afroamerikanischen Community eigentlich weltweit ein Thema geworden. Überall da, wo es eine schwarze Diaspora gibt, gibt es inzwischen auch afrofuturistische Kultur, könnte man sagen. Aus vielen afrikanischen Ländern inzwischen auch. Und der kommerzielle Höhepunkt bisher war dann eben die Verfilmung von Black Panther, also einer Superheldengeschichte aus dem Marvel-Universum.
Wir sprechen ja jetzt über Afrofuturismus im Kino. In welchen Genres ist es denn angesiedelt in den Filmen?
Also da ist natürlich die Science-Fiction ein Genre oder ein Element, das immer mitspielt, weil, wie man ja im Namen schon so erkennen kann, Afrofuturismus, das bezieht sich auf die Zukunft. Das kann aber ganz unterschiedlich sich dann auch niederschlagen. Also in einem Film wie Space is the Place, den wir jetzt zum Beispiel auch zeigen, da ist es dann eigentlich eine Mixtur aus Science-Fiction oder futuristischen Elementen und der sogenannten Blaxploitation, also so einer Form von schwarzem amerikanischen Unterhaltungskino der 70er Jahre. In dem anderen Film Octavia's Visions, den wir zeigen, da hat es aber auch fast so einen Essay-Charakter. Also da fließen dann eben diese spekulativen Elemente ein, um eigentlich philosophisch was auch über die Jetztzeit und über die Zukunft zu erzählen.
Das gerade Science-Fiction natürlich genannt. Oft ist in Science-Fiction-Filmen ja der gesellschaftliche und sozialkritische Aspekt sehr, sehr ausgeprägt. Wie ist es im Afrofuturismus? Ist der da besonders oder auch anders ausgeprägt?
Also sehr stark. Wenn man jetzt mal Space is the Place hernimmt, das ist ein Film, auf den sich immer wieder Leute beziehen, auch mit ihren eigenen Werken, dann ist da ja der Grundgedanke von Sun Ra, der eben sagte, ja, hier auf der Erde ist es eigentlich nicht gut für uns Schwarze. Ich suche uns einen neuen Planeten, wo wir in Ruhe und Frieden und unter unseren eigenen Regeln leben können. Und das spielt natürlich in vielen Erzählungen oder auch Filmen eben eine Rolle, dass man sich quasi nach einer anderen Zukunft oder nach einer anderen Welt auch sehnt, in der eben die Regeln von Rassismus, Ausbeutung eben aufgehoben werden könnten. Also da wird dann eben versucht, eine Utopie zu entwerfen.
Ist es ein starkes Moment dann, also das All als utopischer Raum gegen Diskriminierung und Rassismus?
Ja, also teilweise schon. Teilweise geht es aber eben auch darum, eine Geschichte auf der Erde quasi umzuschreiben oder eine Zukunft umzuschreiben, eben Visionen daraus zu finden, eben nicht immer unterdrückt und ausgebeutet zu werden. Also in einem Film wie Black Panther, da ist es ja ganz stark, da geht es ja darum, dass ein afrikanisches Land, das in der Form nicht existiert, quasi gleichberechtigt wird zu Ländern der ersten Welt, würde ich jetzt mal sagen. Bei Octavia Butler, die hat zum Beispiel in den beiden Romanen Parable of the Sower und Parable of the Talents, die eben die Grundlage bieten für den Film Octavia's Visions, ziemlich beklemmende und inzwischen auch sehr realistische Zukunftsszenarien entwickelt. Also in Parable of the Sower, der ist eigentlich seit einigen Jahren sehr populär in den USA, der Roman, weil er eigentlich eine Welt entwirft, wie sie unter Trump dann fast Wirklichkeit wurde, eben so ein religiös begründetes, autoritäres Regime. Und da geht es dann eben um Perspektiven, wie Schwarze weiterleben können. Es geht auch darum, wie man eine alternative Mythologie eben auch erzählen kann, also sich von einem weißen Narrativ lösen kann, um eben auch eine eigene Erzählung zu finden.
Der Film, von dem du gerade sprichst, Octavia's Visions, der ist ja ziemlich experimentell, wahrscheinlich nicht ganz einfach zu beschreiben. Es steckt auch eine queere Utopie drin, oder? Kannst du noch ein bisschen mehr zu dem Film sagen?
Ja, genau. Also das Interessante ist bei Octavia Butler, und ich glaube, deswegen fasziniert sie auch so viele Menschen, ist, dass bei ihr eben vieles zusammenkommt. Also sie selber war queer, kann man sagen. Ihre Figuren sind häufig nicht genderbinär, sondern wandeln auch zwischen unterschiedlichen Identitäten. Sie stellt in ihren Romanen sehr viel psychologische Fragen, philosophische Fragen. Also es geht eben um viel mehr als jetzt einfach nur so einen plumpen politischen Aktivismus, würde ich jetzt mal sagen, sondern es geht wirklich um ein Nachdenken darüber, wie der Mensch ist, wie der Mensch gemacht ist, wie man miteinander umgeht, welche Rolle all diese Faktoren wie Herkunft, Hautfarbe, Gender dabei spielen. Aber versucht da immer quasi durch ein Nachdenken darüber, wenn es nicht so wäre, wie es ist, eben neue Aspekte zu finden und eben unser Denken auf Trab zu bringen, könnte man sagen. Und das macht speziell bei ihr jetzt das Schreiben, oder machte es aus, sie ist ja 2006 gestorben. Und das macht ihre Bücher, glaube ich, immer noch so anziehend und so bahnbrechend für Leute, die jetzt auch weiter kreativ arbeiten.
Zu dem Film Octavia's Visions gibt es ja dann auch ein Filmgespräch. Mit wem wirst du da sprechen?
Ja, da werde ich sprechen mit der Filmemacherin Sarah Said, die eben Octavia's Visions gemacht hat. Der Film ist 2019 entstanden. Und der zweite Gesprächspartner wird Marius Rosengarten sein. Er ist Filmtheoretiker, Amerikanist und Autor und arbeitet schon länger zum Thema Afrofuturismus in Deutschland. Ein genauer Termin, wann das online sein wird, ist noch nicht klar. Das wird so Mitte Februar sein. Aber da werden wir dann nochmal auf die Hintergründe von Afrofuturismus generell eingehen und dann aber auch speziell Sarah Sahids Film besprechen und vorstellen.
Wir sprechen hier über eure Filmreihe zu Afrofuturismus. Ihr zeigt da drei verschiedene Filme. Wie unterschiedlich sind denn die verschiedenen Filme?
Die Filme kommen eigentlich alle drei, sage ich mal, aus unterschiedlichen Zeiten und auch Orten. Ich fange mal ein bisschen chronologisch an. Also Space is the Place ist eben 1974 entstanden in den USA. Das war damals die Hochzeit der Blaxploitation, also wo eben Filme wie Shaft oder Superfly so Kassenknüller waren. Das heißt, es gab so ein neues schwarzes Unterhaltungskino, das aber auch ganz viel mit schwarzem Selbstbewusstsein hatte. Und Space is the Place greift das eben auf, aber setzt die tatsächlich als Musiker aktive Figur Sun Ra eben in den Mittelpunkt und macht ihn zu so einer Art Kämpfer für eine interplanetare Zukunft der schwarzen Community und gegen das Böse. Also es gibt in dem Film so eine Art Kampf Gut gegen Böse.
Aber es ist nicht nur so ein Film, wie du es gerade beschrieben hast, Gut gegen Böse Science Fiction, sondern es ist auch mit viel Musik, oder?
Richtig. Also der Film hat so einen, ich würde mal sagen, collagenartigen Stil. Also es gibt schon eine feste Filmhandlung, das ist aber angereichert mit Musik, Konzertausschnitten. Es gibt auch so eine philosophische Ebene, also Sun Ra philosophiert eben immer wieder über die Zukunft der Black Community. Und dann gibt es eben noch eine eine stringente Filmhandlung, die aber manchmal auch eben diese Blaxploitation-Klischees schon fast ein bisschen bedient. Was aber das Interessante ist, der Film macht dadurch irgendwie auch Spaß, also weil man sieht halt, was alles zusammengebracht wurde und dass es auch ein bisschen in seiner Zeit verhaftet ist. Und trotzdem ist es einfach auch ein sehr sehenswerter, also ein Film, der auch eine Botschaft hat und das eben mit sehenswerten Bildern und Ideen zusammenbringt.
Der Film ist ja von 1974, hast du gerade gesagt. Der erste Film, den ihr zeigt, Les Sanons, Die Blutenden, der kam 2005, deutlich später raus, in einer ganz anderen Zeit. Wie unterschiedlich oder wie unterscheidet er sich?
Genau, das ist ein Film, der, glaube ich, in seiner Art, wie er so filmische Mittel benutzt, gar nicht so anders ist als Space is the Place, weil er auch ein bisschen aus so einem Zitat-Topf schöpft. Der Regisseur Jean-Pierre Beccolot wird auch gerne als der Tarantino Afrikas bezeichnet. Also jemand, der sich eben in der Filmgeschichte bedient, ein bisschen. Und in dem Film gibt es schon auch ein Zukunftsszenario. Der spielt nämlich im Jahr 2025, also eigentlich 20 Jahre in der Zukunft. Aber es gibt eine ganz starke mythische Ebene auch. Also die beiden weiblichen Hauptfiguren üben so ein bestimmtes Ritual aus, ein Ritual der Beti, eben einer Gruppe in Kamerun, und mit der rächen sie sich quasi an machistischen Männern, an korrupten Politikern, und es ist quasi so eine Rachegeschichte, könnte man sagen. Ja, und Die Blutenden ist in Kamerun entstanden, aber eigentlich kann man dem Film jetzt nicht unbedingt was Lokales, was speziell Typisches für Kamerun entdecken, vielleicht noch diese Rituale, die da drin vorkommen. Aber was den Afrofuturismus schon auch ganz stark prägt, ist eben, dass so ein panafrikanischer Gedanke da auch wieder aufgenommen wird, beziehungsweise eben auch ein Gedanke, der Schwarze auf dem afrikanischen Kontinent, aber eben auch in der Diaspora miteinander vereint. Es geht dann eben um die Black Experience, also die Erfahrung eben als schwarzer Mensch in der Welt zu sein, und was das mit einem macht und was dafür eben Möglichkeiten sind, wie könnte eine Zukunft, nach Möglichkeit natürlich eine bessere Zukunft aussehen.
Der dritte Film in eurer Reihe, Octavia Swischen, ist ja von 2019, also nochmal deutlich später, und der unterscheidet sich auch ziemlich stark, oder?
Ja, richtig, das ist ein Film, der jetzt nicht eine Spielfilmhandlung in der Art anstrebt überhaupt, sondern das ist eher ein Film, der auf eine ja auch relativ freie Art versucht, Ideen aufzugreifen, also Ideen aus der Literatur von Octavia Butler, die in Bilder umzusetzen, die auch zu verbinden mit einer aktuellen Situation in der Welt, mit aktuellen politischen Kämpfen und eben auch die Visionen, die Octavia Butler formuliert hat, oder die Fragen, die sie gestellt hat, eben für eine Zukunft, dann mit anklingen zu lassen in diesem Film. Also das geht eher in Richtung Essay, könnte man sagen. Es ist auch nur ein Kurzfilm, der ist knapp 20 Minuten lang. Und er ist auch im Rahmen einer Videoinstallation als erste Mal gezeigt worden. Also der ist dann schon ein deutliches Stück experimenteller als die beiden anderen Filme. Aber was ihn mit ihnen verbindet, ist eben auch, dass er versucht, eben Bilder für die Zukunft zu finden, sage ich jetzt einfach mal.
Wo und wann sind eure drei Filme zu Afrofuturismus dann zu sehen?
Alle drei Filme werden nur online zu sehen sein im Kino 3. Das ist das Online-Portal des Filmhaus Nürnberg. Und Die Blutenden von Jean-Pierre Beccolot jetzt eben ab diesen Donnerstag, den 13. Januar. Space is the Place dann ab dem 27. Januar. Und Octavia Swischens von Sarah Said dann ab 17. Februar.